SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mein Name ist Katja Burg. Schönen guten Tag. Ob Texte, ob Bilder, Videos oder Stimmen. Künstliche Intelligenz durchdringt unseren Alltag mehr und mehr. In Straßburg ist über ein Gesetz dazu abgestimmt worden im EU-Parlament. Es gilt als das erste große Gesetzeswerk weltweit. Auch wenn China und die Vereinigten Staaten schon über Regulierungen verfügen. Was bedeutet dieses KI-Gesetz für uns alle? Was dürfen wir von den Regeln erwarten? Das erklärt EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Ja, womöglich ist es vor allem ein Aspekt, der Verbraucherinnen und Verbraucher ganz direkt betrifft. Und zwar regelt das europäische KI-Gesetz, dass künftig klar gekennzeichnet werden muss, wenn Texte, Bilder oder Videos im Netz und auf Social-Media-Plattformen auf künstlicher Intelligenz beruhen. Also nicht echt sind, nicht reale Situationen wiedergeben. Wie zum Beispiel, wenn Personen, häufig Prominente, in einen anderen Kontext montiert werden, um sie letztendlich zu diskreditieren, wie jüngst sehr häufig geschehen und gerade diese Flut an sogenannten Deepfakes zeigt ja, wie groß die Herausforderung ist. Aber das ist im Prinzip das Leitmotiv des gesamten KI-Gesetzes Made in Europe. Es versucht eben Leitplanken zu erstellen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz, ohne dass jemand genau wüsste, wie groß diese Herausforderung wirklich ganz konkret wird. Aber es ist eben der Versuch, eine Balance zu finden zwischen Kontrolle über die Technik und dem Ausschöpfen der Potenziale unter Berücksichtigung, wenn man so will, europäischer Werte und den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger. Also ja, wirklich ein großer Spagat.
Dieser Spagat gelingt einigermaßen, findet der Professor für Recht und Ethik der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, Philipp Hacker. Er war an dem Gesetz als Berater beteiligt und hat dem NDR heute früh Folgendes gesagt.
Es werden gewisse Mindestregelungen geschaffen für Foundation Models. Das sind also die besonders potenten KI-Systeme wie zum Beispiel ChatGPT. Es gelten dann auch zweitens Mindeststandards für Gesichtserkennung und biometrische Überwachung. Das haben wir gerade schon gehört, vor allem auch im öffentlichen Raum. Und es gibt drittens für Unternehmen auch die Möglichkeit von sogenannter regulierter Selbstregulierung. Das bedeutet, die Unternehmen können sich zusammentun, können Vorschläge machen, wie in ihrem Bereich KI sozusagen sinnvoll umgesetzt werden sollte. Und das kann dann von der Kommission geprüft werden. Die kann einen Stempel drauf machen. Und dann hat man gewissermaßen einen Safe Harbor, also eine Möglichkeit, innerhalb dieses Rahmens dann gesichert auch KI anzuwenden.
Für die Unternehmen ist also im Zweifel gesorgt, beziehungsweise die Wirtschaft muss und darf im Rahmen des neuen KI-Gesetzes ihre eigenen Regeln aufstellen. Für die Menschen, die KI besonders betrifft, weil sie damit auch in Zukunft viel mehr umgehen müssen als jeder Politiker und jede Bürgerin über 50, ist allerdings noch vieles unklar. Wie man künstliche Intelligenz in der Schule einsetzen darf, ist nämlich bisher selten geregelt. Das zeigt eine Vodafone-Umfrage unter 14- bis 20-Jährigen. Bei nicht mal jeder und jedem Fünften gibt es Regeln dafür und das, obwohl die meisten Schülerinnen und Schüler Technologien wie ChatGPT als Chance sehen. Aber die Hälfte der Befragten hat auch Angst, das Lernen zu verlernen oder dass eigene Leistungen nicht mehr so gut von denen einer künstlichen Intelligenz unterschieden werden können. Da ist also noch Handlungsbedarf. Den hat auch Bundesverteidigungsminister Pistorius gesehen und einen Auftrag an die Bundeswehr gegeben, sich an der Luftbrücke zur Versorgung der notleidenden Menschen im Gazastreifen zu beteiligen. Georg Schwarte.
Der Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft könnte nach Informationen des Verteidigungsministeriums demnach bereits Ende der Woche beginnen. Die Luftwaffentransportstaffel, die im französischen Evreux stationiert ist, kann sich ab dann mit zwei C-130 Herkules-Transportflugzeugen an der von Jordanien initiierten Luftbrücke beteiligen. Die Flugzeuge sind in der Lage, jeweils bis zu 18 Tonnen Last zu transportieren. Den Menschen in Gaza fehlt es am nötigsten, so Verteidigungsminister Pistorius. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass sie Zugang zu Nahrung und Medikamenten bekommen, so der Minister in einer schriftlichen Mitteilung. Zur Wahrheit gehöre allerdings auch, dass der Abwurf nicht ungefährlich sei. Die dafür vorgesehenen Crews seien für entsprechende Operationen ausgebildet und sehr erfahren.
Weitere Hilfsgüter sind im Moment mit dem Schiff Open Arms unterwegs. Der Schlepper ist mit rund 200 Tonnen Hilfsgütern für die Bevölkerung in Gaza beladen und hat etwa ein Drittel der Strecke bis zum Gazastreifen zurückgelegt. Wo er am Ziel anlegen wird, ist aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. Beim Krieg im Nahen Osten geht es der Bundesregierung um die Lieferung von Hilfsgütern. Beim Krieg in der Ukraine sieht das ein bisschen anders aus. Nach wie vor steht die Frage im Raum, ob eine Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Taurus in Frage kommt. Bundeskanzler Scholz stellt sich am Mittag im Bundestag den Fragen der Abgeordneten unter anderem dazu. Die Unionsfraktion hätte gerne einen Untersuchungsausschuss dazu und hat nach der Befragung des Kanzlers heute vor, morgen einen Antrag für die Lieferung der Waffen im Bundestag zu stellen. Gute Nachrichten für Menschen, die mit der Bahn fahren. Heute kein Streik. Die Deutsche Bahn teilt mit, der Zugverkehr sei planmäßig und stabil angelaufen. Schlechte Nachrichten dagegen für Menschen, die fliegen wollten. Bei der Lufthansa nämlich bestreiken die Flugbegleiter heute bis zum Abend den Flughafen in München. Und für morgen hat die Gewerkschaft Verdi das Sicherheitspersonal an mehreren Flughäfen zum Streik aufgerufen. Betroffen sind auch der Baden Airport und der Stuttgarter Flughafen. Magdalena Knöller.
Rund 160 Starts und Landungen waren laut dem Flughafen Stuttgart für den morgigen Donnerstag geplant. Durch den Warnstreik der Sicherheitskräfte, die für Gepäck- und Fluggastkontrollen verantwortlich sind, kann kein Flieger abheben. Auch bei Ankünften kann es zu Verzögerungen und Ausfällen kommen. Neben Stuttgart sind auch die Flughäfen Berlin, Hamburg, Köln und Karlsruhe-Baden-Baden vom Streik betroffen. Die Flughafengesellschaft ruft Passagiere dazu auf, den Status ihrer Flüge direkt bei ihrer Airline zu checken.
Die Post streikt zwar nicht, aber sie ist manchmal nicht da, wo sie sein sollte. Das legen Daten der Bundesnetzagentur nahe. Die meisten von uns brauchen Filialen noch zum Abgeben oder Abholen von Päckchen. Aber diese Filialen werden weniger. Vor allem in kleinen Ortschaften müssen die Bürgerinnen und Bürger inzwischen weite Wege in Kauf nehmen. Ende Februar waren 125 Pflichtstandorte nicht besetzt. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat die Post Schwierigkeiten, ausreichend Postfilialen vorzuhalten. Das liegt unter anderem wohl daran, dass die Post zuletzt oft in Läden mit untergebracht war. Wenn der Laden dann zumacht, ist auch die Post weg. Kein nachhaltiges Konzept offenbar. Auch oft nicht nachhaltig bestückt, aber dafür ein Überflieger. Der deutsche Aktienindex DAX hat heute Morgen gleich zu Geschäftsbeginn die 18.000er-Marke geknackt. Das hat es noch nie gegeben. Analysten betrachten diesen Höhenflug mit leichtem Misstrauen und vermuten, dass die Hoffnung auf nahende Zinssenkungen die Investoren lockt.
Fokus Südwest.
Baden-Württemberg ist in Sachen Forschung weit vorne. Das zeigt auch die Verleihung der Leibniz-Preise heute in Berlin. Drei Forscher aus dem Südwesten sind mit dabei. Wissenschaftsredakteur Stefan Tröntle.
Der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis gilt als kleiner Nobelpreis. Er ist der wichtigste Forschungsförderungspreis in Deutschland. Alle Ausgezeichneten erhalten ein Preisgeld von 2,5 Millionen Euro, das sie für ihre Forschungsarbeiten verwenden können. In Heidelberg würdigt die Preisjury die Arbeit der Schmerzforscherin Rohini Kuhner, die sie als bahnbrechend bezeichnet. Sie untersucht die Mechanismen, die chronischen Schmerzen zugrunde liegen. Ausgezeichnet wird noch ein weiterer Heidelberger Forscher. Der Altphilologe Jonas Gretlein ist einer der führenden Experten in altgriechischer Kultur. Er geht in seinen Arbeiten unter anderem auf antike Erzählformen und Ästhetik ein. Und in Freiburg wird der Historiker Jörn Leonhard geehrt. Er erhält den Leibniz-Preis für seine Arbeiten auf dem Gebiet der europäischen und transatlantischen Kultur- und Politikgeschichte. Schwerpunkt: die Themen Krieg und Frieden. Sein jüngstes Buch passt gut zu den aktuellen Ereignissen. Titel: Über Kriege und wie man sie beendet.
Gute Wissenschaft aus Baden-Württemberg wird heute in Berlin ausgezeichnet. Sollten Sie im Kreis Sigmaringen oder auch Friedrichshafen wohnen, lohnt sich möglicherweise zwischendurch ein Blick nach oben, denn da ist ordentlich was los heute. Da üben die Fallschirmspringer der Bundeswehr. Martin Hattenberger.
Rund 120 Soldatinnen und Soldaten üben den Sprung mit einem Fallschirm aus rund 390 Metern Höhe. Ein Sprung aus 4000 Metern wurde wegen des schlechten Wetters abgesagt. Sie landen auf dem Gelände des Flugplatzes in Mengen. Der Grund: die Fallschirmjäger müssen in Übung bleiben und regelmäßig ihre Lizenz erneuern. Die Bundeswehrübung startet am Flughafen Friedrichshafen. Dort hebt ein Airbus A400M mit den Fallschirmjägern an Bord ab. Es ist nach Angaben eines Sprechers das modernste und größte Transportflugzeug der Bundeswehr.
Ein ehemaliger Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Stephan in Mainz-Gonsenheim wird nicht exhumiert, das haben die Gemeindegremien entschieden. Der Priester, der im Altarraum der Kirche bestattet ist, soll sexuelle Gewalt gegenüber seinen Schutzbefohlenen ausgeübt haben. Rabia Amri.
Nach Angaben von Hofmann sei dem Pfarrgemeinde und dem Verwaltungsrat jedoch wichtig, dass eine Erinnerungskultur geschaffen werde. Deshalb werde es eine Mahntafel oder Stele geben, die über den Priester und das Grab im Altarraum aufklärt. Im Zuge der Missbrauchsstudie des Bistums Mainz waren im vergangenen Jahr auch Vorwürfe gegen den früheren Gonsenheimer Pfarrer öffentlich geworden.
Die katholische Gemeinde St. Stephan lässt eine Grabplatte mit Inschrift für einen umstrittenen Priester entfernen, aber wird ihn nicht exhumieren. In Jockgrimm im Kreis Germersheim gibt es am Abend eine Einwohnerversammlung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft. Es geht um Container für bis zu 25 Menschen. Über das Thema wird in Jockgrimm seit Wochen diskutiert. Unter anderem hatte ein Mann im Februar aus Protest gegen die Pläne einen Misthaufen vor das Rathaus gekippt.
Und dann war da noch.
Sie sitzen überall. Auf Schildern, Bilderrahmen und sogar auf der Damentoilette. Sie sind gelb oder auch lila und sie haben beim frisch gewählten Oberbürgermeister Martin Ansbacher von der SPD vor rund 2 Wochen zu zweit auf dem Computer gehockt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus in Ulm stehen vor einem Rätsel. Unbekannte verstecken überall kleine Plastikenten. Das Ganze ist inzwischen zu einem Ratespiel geworden, bei dem jeder jeden ein wenig verdächtigen darf. War es der Hausmeister oder der Mann in der Poststelle? Schlüssel hätten sie. Aber die kleinen Dinger tauchen inzwischen auch im Außenbereich auf. Die Stadtsprecherin tippt auf die Kulturabteilung, weil inzwischen nicht nur Enten dabei seien, sondern auch kleine Frösche und Kühe. In diesem Fall vielleicht aber auch ein Trittbrettfahrer. Demnächst sitzen da möglicherweise auch Tiger oder Elefanten. Jedenfalls finden alle die Aktion lustig und auch der Leiter des Ordnungsamts, qua Funktion zur Strenge verpflichtet, hat nichts gegen die tierische Unordnung. Die Plastiktierchen dürfen bleiben. Kein Entenhausverbot im Ulmer Rathaus. Und eine Besucherin findet, alle Rathäuser sollten Enten haben. Das versüßt die Wartezeit.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.